Guten Morgen. Wie wir Anfang Januar mal uns darüber Gedanken gemacht haben, wie denn die Sommerserie ausschauen soll und welche Helden der Kirchengeschichte da vorkommen sollen, hatten wir noch nicht so die Ahnung davon, wie aktuell das Thema gerade auch in der heutigen Zeit dann sein wird. Mal Hand aufs Herz. William Wilberforce. Wer hat diesen Namen und diese Person schon mal vor einiger Zeit bewusst wahrgenommen, kennengelernt, irgendwas über ihn gehört? Okay, gut, jawohl. Schon zu erwarten. Damals, in der Zeit, wie er lebte, 1759 bis 1833, damals war er sehr, sehr bekannt. So, hat einen Bekanntheitsgrad gehabt, wahrscheinlich höher wie der von George Washington in den USA. Und damals wurde er zum Beispiel von Abraham Lincoln noch als großer Pionier und Vater der Antisklavereibewegung bezeichnet. Doch im Laufe des letzten Jahrhunderts ist sein Name etwas in den Hintergrund gerückt. Das hat sich erst wieder geändert, wie im Jahr 2007 dann ein Film in die Kinos kam, Amazing Grace. Und dieser Film hat wie kaum was anderes Wilberforce Geschichte wieder bewusst gemacht. In England war er immer präsent, aber hier in Europa, England auch Europa, okay, naja, aber hier bei uns in Europa oder auch in den USA wurde er dann wieder bekannter. Ebenfalls eine Biografie von Eric Metaxa über das Leben von William Wilberforce hat dazu gedient, dass viele diesen Mann kennengelernt haben und, so wie ich auch sage, ist eigentlich hier unglaublich, dass man vorher nie was von ihm gehört hatte. In den USA wurde eine Vereinigung gegründet, Prison Fellowship, und diese Vereinigung gibt jedes Jahr einen Preis aus, den Wilberforce Award. Und wenn man sich vor Augen führt, wer für diesen Award in Frage kommt, dann kann man schon in Staunen kommen. Es soll eine Person sein, die durch persönlichen Einsatz, Können und Einfluss aktuelle soziale Missstände nachhaltig angeht, die im Kampf für Gerechtigkeit beharrlich und selbstlos ist, ja bereit, die persönliche Bequemlichkeit, Karriere und Ruf zu opfern, die durch persönliches Zeugnis, Beispiel und Schulung die Werte und das Wesen der Gesellschaft positiv verändert und die ein vorbildliches Zeugnis für Christus ist. Also diese Definition, die lässt eine unwillkürliche Frage: Wer war William Wilberforce? Wie gesagt, er wurde 1759 als einziger Sohn einer Kaufmannsfamilie in Norden von England geboren. Billy, wie er als Junge genannt wurde, war gerade mal 9 Jahre alt, als sein Vater starb. Seine Mutter war ebenfalls schwer erkrankt, man rechnete mit ihrem Tod. Und deswegen entschieden sich Mutter und Großvater, dass William zu seiner Tante und zu seinem Onkel nach London gehen soll, dort aufzuwachsen, damit er die Möglichkeit hat, eben in die beste Kreise aufzuwachsen. Viele von uns kennen ja die Werbung von diesem Produkt, das ich da vorne hingelegt habe, After Eight. Wie geht's weiter? Die feine englische Art. Genau. Zu After Eight kann man stehen, wie man möchte. Zur feinen englischen Art stellt sich natürlich auch so die Frage. Das Klima damals im 18. Jahrhundert war geprägt von den Religionskriegen im 17. Jahrhundert. Und Menschen haben sich größtenteils vom lebendigen Gott abgekehrt. Wenn man in die Kirche ging, dann war das eine Tradition, es gehörte einigermaßen einfach zum guten Ruf. Aber all diejenigen, die sich intensiver mit Gott beschäftigt haben, die versucht haben, ihm nachzufolgen, wurde schräg angeschaut, verachtet. Das war nichts für die feine Gesellschaft, das war was für Laufbursche, für Milchmädchen. Und ja, man hielt sich als feiner und als englischer Herr oder Familie, hielt man sich von solchen Menschen fern. William Wilberforce, in London angekommen, bei seinem Onkel und seiner Tante. Und dieses Ehepaar waren Christen. Sie hatten Kontakt zu den Predigern von John und Charles Wesley, Charles Whitefield. Und diese Männer waren des Öfteren bei Onkel und Tante von William zu Besuch. Der häufigste und wohl berühmteste Gastprediger war ein ehemaliger Kapitän und früherer Sklavenhändler, der etliche Zeit erst nach seiner Bekehrung so festgestellt hat, dass mit dem Sklavenhandel ist wohl nicht richtig. Und hat sich dann anschließend auch dafür eingesetzt, dass Sklavenhandel abgeschafft und verboten wird. Dieser Mann hieß John Newton, er wurde in späteren Jahren dann ein sehr bekannter Prediger in London, ganz im Zentrum von London, ganz in der Nähe von Westminster Abbey. Aber all diese Leute, die so einen entschiedenen Glaube gelebt haben, für die Ursprungsfamilie von Wilberforce war das völlig absurd, es war sogar ein Albtraum, und bevor einer Christ werden sollte, wäre es besser gewesen, er wäre zu Kannibale gegangen. Deswegen, die Mutter von William kam eben Tante und Onkel Wilberforce auf die Schliche und sie haben ihn deswegen ganz schnell abgezogen von seinen Pflegeeltern, haben ihn wieder zurückgenommen in seine Heimatstadt und alle Onkel, Tante und William waren natürlich sehr traurig darüber, weil Sinn und Zweck dieses Abzugs war es, dass man ihn einfach fernhielt, damit man ihn noch gestalten kann, damit man sein Leben in die richtige Bahn lenken kann. Seine Mutter hat damals zu seiner Tante gesagt, du weißt, dass es nicht scheitern kann, wenn es ein Werk der Gnade, das heißt von Gott, wenn es ein Werk von Gott ist. Und diese oberflächliche Religiosität macht diesen Satz, wenn er auch zynisch gemeint war, eigentlich ja schon fast prophetisch. Wenn es ein Werk von Gott ist, dann kann es nicht scheitern. In seiner alten Heimat angekommen, habe Mutter und Großvater versucht, halt einfach dieses Feuer, das in ihnen so langsam entfacht wurde, wieder systematisch zu löschen. Mit 16 Jahren kam William dann nach Cambridge als Student und wie er damals dann dorthin kam, war natürlich Weltlichkeit in Person, jung, unbekümmert, gut betucht, Mann von Welt eben. Und so wie ihn seine Mutter und sein Großvater immer haben wollte. Dort setzte er, in Cambridge setzte er seinen Lebensstil fort. Das war Party, Unterhaltung, sehr viel ausschweifendes Leben. Und er war nie so ganz unverfroren, vielleicht andere. Aber offensichtlich war es so, dass er dem Glaube seiner Kindheitsjahre doch den Rücken gekehrt hatte. In Cambridge angekommen, lernte William einen jungen Mann kennen, William Pitt. William Pitt, Sohn eines damals schon sehr bekannten Parlamentsabgeordneten, und er befreundet sich und gemeinsam mit Pitts Vater reisen sie öfters ins Zentrum von London, ins House of Lords, um dort der Parlamentsdebatte zuzuhören. Die Erwartung von Williams Mutter und seinem Großvater war ja, dass er Kaufmann wird. Aber er hat schon sehr schnell festgestellt, dass so sein hyperaktives Gehirn und sein geselliges Temperament nicht so richtig zu dem eines Kaufmanns passt. Und wie er dann damals in dieser Parlamentsdebatte so zugehört hat, da hat er so den Gedanken gefasst und überlegt, vielleicht wäre das was für mich, vielleicht sollte ich mich in der Politik versuchen. Die Debatte damals, die ging sehr oft um die nordamerikanische Kolonie. Man befand sich ja Ende der 1770er Jahre und die amerikanische Revolution war damals in ihrem vollen Gang. Zum Abschluss in Cambridge oder nach dem Abschluss in Cambridge entschloss sich William, ja, okay, ich bewerbe mich um einen Sitz im Parlament. Und wer damals in dieses englische Parlament wollte, musste mindestens 20 Jahre alt sein. Wilberforce wurde 2 Wochen nach seinem 20. Geburtstag gewählt. Und nur wenige Monate später folgte William Pitt, also sein Freund, und wurde ebenfalls Abgeordneter. Die Karriere von diesen beiden sehr jungen Cambridge-Absolventen war sehr steil, aber schon sehr bald gehörte sie zu den einflussreichsten Parlamentariern ihrer Zeit. Wilberforce scheint zu seiner Lebzeit so ziemlich alle und jeden von Rang und Namen kennengelernt zu haben. Mit gerade mal 24 Jahren errang er einen sehr wichtiger Sitz im Parlament für die Provinz Yorkshire. Seine Bekanntheit und sein Einfluss, seine Macht habe sich schlagartig vergrößert. Zur gleichen Zeit, auch im Alter von 24 Jahren, wurde sein Freund, der William Pitt, zum englischen Premierminister gewählt. Das englische Königreich war damals in der Größe seiner Ausdehnung am meisten gewachsen. Und ein derart junger Premierminister war damals alles andere als selbstverständlich oder normal. Eine Zeitung hat folgende Spottvers veröffentlicht: Da wird in allen Ländern groß geschaut, ein Königreich wird einem Knaben anvertraut. Aber Pitt und Wilberforce erwiesen sich ihrer Aufgabe gewachsen, und Pitt wusste auch, dass er ohne seinen Freund, den William Wilberforce, dass es niemals so schnell und so erfolgreich hätte nach oben gehen können. Nach einigen Jahren plante William Wilberforce eine sehr lange Urlaubsreise nach Frankreich und nach Italien. Urlaubsreise bedeutete damals, man setzt sich in die Kutsche und ist dann Tage, wochenlang unterwegs, um dann an den Ort anzukommen. Wilberforce hat sich überlegt, wen nehme ich mit auf diese Reise, weil allein in der Kutsche zu sitzen war natürlich etwas langweilig und sicherlich auch Zeitverschwendung. Auf der anderen Seite den Falschen mit in die Kutsche reinzunehmen und dann mit ihm 2, 3, 4 Wochen unterwegs zu sein, tagtäglich, mehrere Stunden, um mit ihm zu sprechen, und es ist der Falsche, wäre auch ganz schön Panne. Da lief ihm ein alter Freund aus seinen Kindheitstagen über den Weg. Der Mann war 10 Jahre älter wie Wilberforce, Isaac Milner. Inzwischen war dieser Isaac Milner eine sehr faszinierende Persönlichkeit geworden. Er hatte einen Lehrstuhl inne in Cambridge. Dieser Lehrstuhl hatte ursprünglich mal dem Isaac Newton gehört. Jahrhunderte später ist es Stephen Hawking. Also ohne Übertreibung gehört der Inhaber dieses Lehrstuhls zu den intelligentesten Menschen auf dem Planeten. Und dieser Isaac Milner war nicht nur geistlich eine Größe, sondern auch körperlich. Er war so ein richtiger Riese, so knapp 2 Meter groß. Die beiden müssen ein sehr ungleiches Paar gewesen sein. Wilberforce war nur so etwa 1,60. Sein Brustumfang betrug ungefähr 84 Zentimeter. Und durch Krankheiten magerte er als Erwachsener ab auf 35 Kilogramm. Das ist ungefähr das, was ich zu viel habe. Geistig hatte Milner aber die gleiche Schuhgröße wie dieser Isaac Milner. Geistig hatte Wilberforce aber die gleiche Schuhgröße wie Isaac Milner. Und auf ihrer Reise durch Europa, bei den vielen Gesprächen, die sie geführt haben, kann man sich vorstellen, dass da brillante Themen und Gesprächsinhalte hin und her gewechselt wurden. Irgendwann kam man dann auch auf religiöse Themen zu sprechen. Und Wilberforce war baff erstaunt, wie er erkannt hat, huch, dieser Isaac Milner, der nimmt es mit Glauben, mit Gott, ernster, wie das mir bisher das bewusst war. Für Wilberforce war das im ersten Moment auch ein Schock, weil in seine damalige Kreise, in der er verkehrt hat, wäre so dieser Kontakt und sich damit beschäftigen, was Christsein bedeutet im Alltag, das wäre ja einfach nicht schick gewesen. Das machte man damals nicht. Milner hat es verstanden, seinen Glauben nicht an die große Glocke zu hängen. Aber in sehr lange und eindringliche Diskussionen hat er Wilberforce einfach den Gott der Bibel nahegebracht. Und am Ende dieser Reise hat Wilberforce erkennen müssen, oder nicht erkennen müssen, sondern hat erkannt, ja, der Gott der Bibel existiert. Jesus war der im Alten Testament verheißene Messias und er war dessen Erfüllung im Neuen Testament. Die Bibel war nicht nur eine Sammlung alter Mythen und Märchen, sondern sie war die Wahrheit. Für Wilberforce und seine gesellschaftliche Position, für sein Prestige war das sehr ungewöhnlich. Es war eine unangenehme Situation. Was also jetzt tun? Als er wieder in London zurück war, fand er sich in einer Zwickmühle. Sollte er sich als Christ outen und da womöglich dann zum Gespött aller Leute werden? Und seine Freunde haben sich auch schon gefragt, man sieht ihn gar nicht mehr, er versteckt sich so, er bleibt immer zu Hause, er kommt gar nicht mehr zu Partys. Zu dieser Zeit hat sich Wilberforce tatsächlich Gedanken gemacht, soll ich Mönch oder Pastor werden, soll ich dieses schmutzige Geschäft der Politik aufgeben. Er hat einige Jahre später diesen Prozess als Wandlung bezeichnet. Es ging über 2 Jahre, in denen er ganz kleine Schritte gemacht hat, unternommen hat, um darüber Klarheit zu finden, wie sein weiteres Leben verlaufen soll. Ein Schritt, der größer war und den er an einem Tag durchgezogen hat, war, dass er innerhalb eines Tages von allen Clubs, bei denen er Mitglied war, ausgestiegen ist. Diese Clubs waren geprägt von Trinken, von Glücksspiel und alle anderen möglichen Dinge. Und an einem Tag ist er dann aus allen ausgestiegen. Aber hieß es jetzt auch für ihn, aus der Politik auszusteigen? Diese Frage wollte er nicht alleine beantworten. Und er beschloss, dass er einen alten Freund aufsucht. John Newton, diesen ehemaligen Kapitän und Sklavenhändler. Newton war inzwischen 60 Jahre alt geworden, berühmter Pastor in der Londoner Innenstadt. Und man könne sicher sein, dass Newton die Karriere seines jungen Freundes Wilberforce schon verfolgt hat, dass er für ihn gebetet hat. Aber für Wilberforce war dieser unverblümte Missionsstil von Newton eher peinlich. Aber er kam zu dem Entschluss, dass jetzt für ihn es keinen besseren Ratgeber geben könnte als Newton. Und eines Tages, Anfang Dezember 1785, war es dann soweit. Beide sind sich begegnet und Wilberforce stellt ihm die Frage, was soll ich mit meinem weiteren Leben machen? Soll ich der Politik die Rücke kehren? Und Newton machte seinem jungen Freund Mut, in der Politik zu bleiben. Wer wusste, vielleicht hatte Gott ihn, wie einst die jüdische König Esther, für eine Situation wie diese vorbereitet. Vielleicht würde er Gottes mächtiges Werkzeug in der Welt der Politik werden, die ihn mehr brauchte denn je. Es ist schwer zu sagen, was erstaunlicher war, dass Newton diese Argumente vorbrachte oder dass Wilberforce letztendlich auf sie hörte. Und 2 Jahre nach dieser historischen Begegnung schrieb Wilberforce Ende Oktober 20 Worte in sein Tagebuch. Und diese 20 Worte sollen den Rest seines Lebens bestimmt haben. Diese Worte haben Konsequenz gehabt und buchstäblich den Gang der abendländischen Geschichte und Kultur verändert. Diese 20 Worte sind dann auch das Zitat, das ich dabei habe, wenn ich es dabei habe. Ja. Man muss nur das Richtige greifen. Der allmächtige Gott hat mir 2 große Ziele vor Augen gestellt, die Bekämpfung des Sklavenhandels und die Reformation der Sitten. Wilberforce sah, wie kaputt die damalige Gesellschaft war und wie dringend sie Erneuerung brauchte. Er wusste schon seit Jahren um den Sklavenhandel und seine Gräuel. Ich habe ein Bild dabei, da sieht man, wie so ein Schiff damals aufgebaut war. Muss man sich vorstellen, das sind Tage, Wochen und Monate gewesen, wie Menschen so zusammengefercht wurden und ohne jegliche vernünftige Versorgung über die Meere verschifft wurde. Schlimmer wie Viehzeug. Wilberforce sah über all dies, er sah, wie die Gesellschaft in England sich darstellte. Kinderarbeit war an der Tagesordnung, 6-Jährige wurde zu 8, 10, 12 Stunden Arbeit missbraucht. Alkohol war ein sehr großes Problem, die obere Gesellschaft war so ihrem Rotwein-Dauerrausch verfallen. Einige Parlamentarier kamen eigentlich nur immer besoffen zur Parlamentssitzung. Und die untere Schicht, die habe sich mit Gin die Firne vollgehauen. Und dies alles hatte Wilberforce vor Augen. Und schreibt in sein Tagebuch, der allmächtige Gott. Und damit bringt er zum Ausdruck, um was es geht. Er wusste, dass es er nicht sein kann, der hier irgendwas zu bewegen hat. Der allmächtige Gott hat mir zwei große Ziele vor Augen gestellt, die Bekämpfung des Sklavenhandels und die Reformation der Sitten. In dieser Zeit bekommt er dann auch noch einen Brief von John Wesley. John Wesley, von ihm haben wir vor 14 Tagen einiges gehört, schreibt Wilberforce auf seinem Sterbebett dann noch einen Brief, wo er ihn einfach ermutigt, seine Arbeit fortzusetzen, und führt ihm aber einfach auch nochmal deutlich vor Augen, um was es geht. Dass es nicht nur ein Kampf ist, um irgendwelche Dinge besser zu machen, um die Gesellschaft zu verändern, um sozialer zu werden, sondern macht ihm auch deutlich, das, was im Sklavenhandel stattfindet, was in unserer Gesellschaft stattfindet, da geht es um einen Kampf, der nicht so mit Fleisch und Blut abgetan ist. Und er schreibt ihm einige Verse aus dem Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wesley wusste genau, um was es da geht. Deswegen hat er es Wilberforce einfach auch nochmal als Vermächtnis mitgegeben. Es geht also auch um geistlichen Kampf. Und der Wesley und auch Wilberforce, beide waren demütig genug zu wissen, dass sie es nicht sind, die diesen Kampf führen können, sondern dass sie auf Gottes Hilfe und auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Diese Männer war großer Erfolg beschert, weil sie demütig waren und weil sie den Kampf in Gottes Hände gelegt haben. Wie macht man das, solchen Kampf in Gottes Hände zu legen? William Wilberforce betete. Er betete jeden Tag und las in der Bibel. Er betete auch mit anderen Christen zusammen. Und er lernte einige Bibelverse auswendig, sehr viele sogar. Unter anderem auch Psalm 119. Das sind immerhin 176 Verse. Sie handeln von Gottes guter Ordnung, die nicht zu überbieten sind. Und manchmal, wenn Wilberforce auf dem Nachhauseweg war vom Parlament, musste er so durch den Hyde Park gehen, dann hat er es so eingerichtet, dass wenn er beim Hyde Park eingetreten ist, hat er angefangen, Psalm 119 aufzusagen. Und wenn er am Ende vom Hyde Park angekommen ist, war er dann auch fertig. Das waren doch immerhin gute 30, 35 Minuten, die er gehen musste. Ein weiterer Punkt war, dass er Halt in einer Gemeinschaft von treuen Mitchristen fand. Er war kein Einzelkämpfer. Und er schloss sich einem Kreis an, dem auch ein guter Freund und Bekannter gegründet hatte. Dieser Freund und Bekannte war irgendwann mal auch der Chef von der Bank of England, also durchaus auch in gehobenen Kreisen unterwegs. Er hatte sich mehrere Häuser in ihrem Stadtteil von London gekauft und dort haben sich Wilberforce und seine Freunde immer wieder getroffen, haben gemeinsam gewohnt, haben Gäste empfangen und sehr viel miteinander erlebt und miteinander gekämpft. Wilberforce wäre sicherlich der Letzte gewesen, der behauptet hätte, dass er alleine irgendwas bewirken hätte können. Und insbesondere auch dann dieser Punkt, Reformation der Sitten oder eben das Gute in Mode zu bringen, das hieß nicht, dass er nur immer Umstände angeprangert hat, sondern es ging ihm darum, dass er es wirklich konkret vorlebt. Ob wir es glauben oder nicht, aber vor Wilberforce war die Vorstellung, dass man Menschen, denen es nicht so gut geht, dass man denen helfen sollte, diese Vorstellung war praktisch nicht vorhanden. Der Leidende, so hieß es allgemein, der hatte seine Probleme ja selbst verschuldet und sollte gefälligst zusehen, wie er mit der Folge damit zurechtkam. Aber Wilberforce wagte einen Traum zu träumen. Was passiert eigentlich, wenn reiche, einflussreiche Menschen bereit würden, ihren Besitz zum Wohl ihrer Mitmenschen einzusetzen? Was, wenn es ihm gelang, ein biblisches Weltbild in seine Umgebung zu tragen? So ein Weltbild, wie es in 1. Mose 12 erwähnt wird, dass Gott uns segnet, damit wir selber ein Segen werden. In der damaligen Welt, in der damaligen Lebenspraxis war das nicht vorhanden. Und dass heute in den meisten westlichen Ländern die Einstellung vorherrscht, dass Menschen, denen es gut geht, eine gewisse Verantwortung tragen, dem Benachteiligten zu helfen, das geht zu einem Gutteil auf Wilberforce zurück. Seine Zeitgenosse war dieses Denken damals fremd. Dass er dies damals tat, zu einem Zeitpunkt, wo das britische Weltreich eben an seinem Höhepunkt angekommen hat, bedeutet einfach auch, dass sich dieses biblische Denken über die ganze Welt verbreitet hat. Vor allen Dingen aber auch in West- und Mitteleuropa oder in den damals jüngst gegründeten USA. Wie hat er das geschafft? Er war also nicht nur fromm Wilberforce oder religiös, sondern hatte persönliche Beziehung zu Gott. Sein Hauptmotiv war nicht nur einfach ein Gespür für Recht oder Unrecht oder Gut und Böse, sondern sein Hauptmotiv war Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu seinen Mitmenschen. Das dürfte die Hauptantriebsfeder für Wilberforce gewesen sein. Er hat den Gott des Universums als liebenden Vater erlebt. Er war in sein Leben getreten, er hat ihm die Augen geöffnet und dafür war er voller Dankbarkeit. Wilberforce hatte nicht nur Freunde, die er als Mitstreiter für seine Sache gewann, sondern er hatte auch die Fähigkeit, andere, die anderer Meinung waren, mit einzubeziehen. Er machte seinen Glauben nie zur Bedingung, dass jemand mit ihm an diesem Ziel, Abschaffung der Sklaverei, arbeiten kann. Er wettete nicht von oben herab und verurteilte nicht pauschal. Bei seiner ersten Rede, wo es darum ging, das Gesetz zur Abschaffung des Sklavenhandels im Parlament einzubringen, diese Rede begann er mit: Wir sind alle schuldig. Er hat sich also nicht ausgenommen. Er war sich bewusst, dass auch er Sünder war und dass er die Herrlichkeit Gottes nicht erreichte. Er wusste, dass einst er selbst sich auch schuldig gemacht hatte und immer noch schuldig wäre, wenn Gottes Gnade ihn nicht angerührt hätte. 18 Jahre war das ein mühsamer Kampf mit viele, viele Rückschläge, bevor Wilberforces Traum Wirklichkeit wurde. Nach 18 Jahren wurde ein Gesetz, das die Abschaffung des Sklavenhandels beschloss, im Parlament durchgeboxt. Wilberforce hat sehr schnell anschließend erkannt, damit ist es nicht getan. Weil wenn ich irgendwas abschaffe, was ja bisher legal war, einfach dazugehört hat, damit ist es ja noch nicht aus der Welt. Sklavenhandel wurde einfach weiter betrieben, illegal natürlich. Und so ging noch ein jahrzehntelanger weiterer Kampf weiter, damit wirklich Sklavenhandel nicht mehr erlaubt ist, sondern dass er wirklich bekämpft wird, dass er wirklich verboten wird, abgeschafft wird. 1833, drei Tage vor Wilberforce Tod, kommt zu ihm ein Besucher, damals dann ein sehr junger Parlamentsabgeordneter, und teilt ihm mit, dass das Parlament soeben die Abschaffung und das Verbot der Sklaverei beschlossen hat. Es war der letzte Tag, an dem Wilberforce bewusst gelebt hat. Und diese Nachricht war sicherlich die Krönung seines Lebens. Die Welt, die Wilberforce hinterließ, unterschied sich natürlich radikal von der Welt, die er 73 Jahre vorher betreten hat. Viele, viele Veränderungen haben sich dadurch ergeben. Und wenn wir uns fragen, was hat dieser Mann, der seine Fähigkeiten, Zeit, Kräfte in Gottes Dienst stellte, nicht alles bewirkt, dann kann man schon zum Staunen kommen und zum Bewundern. Aber wir sollten uns nicht direkt mit ihm vergleichen, sondern uns fragen, setze ich die Gaben, die Gott mir gegeben hat, für seine Ziele ein? Weiß ich, dass er mich in meinem Leben führt? Gehorche ich ihm in allen Bereichen meines Lebens? William Wilberforce hat sich diese ehrlichen Frage gestellt und das hat seine Größe ausgemacht. Was lernen wir von ihm? Was können wir mitnehmen? Ich habe 4 Punkte noch aufgeschrieben. 5. Investiere in Kinder. Hätte er in seiner Kindheit nicht das erlebt, wer weiß, wie sein Leben verlaufen wäre. Für uns als Gemeinde sicherlich der Ansporn, wir wollen in Kinder investieren. Gnade erfahren und annehmen. Insbesondere dieser zweite Satz. Sie annehmen, sich darüber bewusst werden, was Jesus für mich getan hat. Demut lebe. Und gehe gemeinsam Gottes Wege. Sei kein Einzelkämpfer. Und dann die Ausdauer. 18 Jahre, bis das Gesetz veröffentlicht wurde, dass Sklavenhandel verboten wurde. Und dann nochmal 20 Jahre länger, bis dann letzten Endes Sklaverei verboten wurde. Im Wilberforce Leben hat John Newton eine sehr prägnante Rolle gespielt. Dieser John Newton, ebenfalls als Kind, wurde er auf ein Schiff verkauft, hat sklavenähnliche Bedingungen erlebt. Irgendwann kam er dann wieder zurück nach England, wurde dann irgendwann sogar selber Sklavenhändler und Kapitän, bis ihm dann irgend Jahre später Jesus begegnet ist, bis er erkannt hat, dass er falsch liegt mit dem, wie er lebt. Und er hat erfahren, was Gnade bedeutet. Hat dann dieses Lied geschrieben, Amazing Grace. Und das Lied werden wir jetzt gleich hören, dem können wir zulauschen. Dieses Lied dann geschrieben, Amazing Grace. Er wurde eben dieser väterliche Freund und Ratgeber von William Wilberforce. Und er hat sicherlich weit über seine Zeit hinaus Menschen dazu bewegt, sich über das Angebot Gottes, seine Gnade, Gedanken zu machen. Das Lied hilft uns, die Einladung Gottes auch anzunehmen und einzuschlagen in die ausgestreckte Hand.